Ich surfe auf OE24, mein Newsportal, das mich immer up-to-date hält.
Schneller, aktueller, OE24.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und bevor wir zum Duell Chubb gegen Westenthaler oder Westenthaler gegen Chubb starten, machen wir noch kurz einen blauen Aufschlag. Bei mir im Studio der blaue Generalsekretär, Generalsekretär der FPÖ, der Herr Hafenecker. Grüß Gott, Herr.
Guten Abend, Herr Fellner.
Meine Begrüßung und Verehrung, freue mich, dass Sie da sind, wieder mal Zeit für uns haben. Bricht Ihnen nicht das Herz, wenn Sie sich jetzt anschauen müssen, wie das Schwarz-Rot irgendwie über dieses Land verhandeln und Sie und Ihr Herbert Kickl sind nicht mehr dabei?
Naja, schauen Sie, wir haben ja diesem Treiben schon einmal zugeschaut, da haben gleich drei Parteien miteinander verhandelt, unheimlich lang, 100 Tage eigentlich komplett in vergossene Milch produziert, ja. Und jetzt sind halt zwei davon wieder zusammengekommen.
Tage vergossene Milch.
Naja, aber das würde ich so nicht sagen, denn wir haben, Herr Fellner, bitte vergessen Sie zumindest einmal dieses Finanzstrafverfahren der EU abgewendet. Ja.
Naja, schauen
wir mal. Naja, schauen wir mal, ob die das jetzt auch zusammenbringen. Genau, das muss ja neu verhandelt werden, ja, nachdem wir da nicht mehr dabei sind. Also ich bin einmal gespannt, ob das grundsätzlich was wird. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, man ist in diesem Murmeltiertag drinnen, so drei nach dem Film. Ne? Weil ich meine, ich habe schon ein bisschen schmunzeln müssen, wie ich bei Ihnen gelesen habe, dass der nächste Streitpunkt der ist, dass die SPÖ von der ÖVP und das Finanz- und das Innenministerium fordert. Ja? Also im Prinzip ist das ein Treppenwitz. Nicht?
Was ist der Treppenwitz?
Naja, dass jeder offensichtlich verstanden hat, ja, dass der ÖVP weder Finanz noch Innen kann, ja. Und jeder sozusagen als Conditio sine qua non gleich mal sagt, also die dürfen diese beiden Ministerien nicht mehr, weil da ist so viel schiefgegangen.
Sie sind der Meinung, die ÖVP hätte diese zwei Ministerien nicht haben dürfen. Warum eigentlich, bitte?
Naja, dieses Defizitverfahren hat ja die ÖVP und der ÖVP-Finanzminister produziert. Also offensichtlich haben sie ein ähnliches Excel-Problem wie die SPÖ mit Zahlen nicht umgehen können. Ja. Mhm. Das heißt, da ist einmal klar, dass genau dieses erfolgreiche Team, das dieses Verfahren abgewendet hat, unter einer Führung des FPÖ-Finanzministers dafür
also
Sorge tragen hätte
müssen. Also ÖVP-Finanzminister wäre gemeingefährlich gewesen?
Ja, der ist gemeingefährlich. Wie gesagt, schauen Sie sich die Budgetzahlen an. Also wir sind haarscharf am Defizitverfahren und an der finanziellen Entmündigung des Landes vorbei.
Vielleicht, ja. Weil vielleicht kommt es ja noch.
Naja, schauen wir mal, was die zusammenbringen. Da zweifle ich daran, dass da eine vernünftige Lösung ankommt. Das ist das eine. Und das andere, da werden wir dann vielleicht eher noch drüber sprechen, aber die ÖVP hat ja auch gezeigt, dass sie Innenministerium nicht kann. Die Migrationszahlen sind explodiert. Der damit verbundene, importierte islamistische Terror hat ein Ausmaß angenommen, das wir in Österreich bis dato nicht kannten. Und ganz ehrlich, wenn man dann an verschiedene andere Dinge denkt, wie zum Beispiel den Fall Pilnercheck und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass in diesem Ministerium viele schwarze Leichen begraben sind, die man da mal heben müsste.
Aber trotzdem, lieber Christian Hafenecker, meine Frage war ja, bricht Ihnen nicht das Herz, wenn Sie jetzt sehen, wie Schwarz und Rot verhandeln und hätte nicht der Herr Kickl nicht aufgeben dürfen?
Nein, also es war eine Grundbedingung, ein zentrales Wahlversprechen, dass wir vor allem im Bereich der Migration dafür sorgen wollen, dass es hier wirklich zu einer Trendumkehr kommt. Die ÖVP hat bewiesen, dass sie es nicht kann und deswegen war das für uns nicht verhandelbar. Und genauso wenig wie das Finanzministerium. Und im Übrigen, die ÖVP hat ja unter ihrer Kanzlerschaft ja auch beansprucht, den Bundeskanzler zu stellen, den Finanzminister zu stellen, den Innenminister zu stellen, beide Sicherheitsministerien in Wahrheit und vieles andere mehr. Ja. Und das muss natürlich dem Seniorpartner in einer Koalition schon zugestanden werden. Und vielleicht noch eines, Herbert Kickl hat nicht leichtfertig den Verhandlungstisch verlassen, sondern er hat der ÖVP ein faires Angebot gemacht mit einem Ministerium mehr, als es die FPÖ gehabt hätte in allen ÖVP-Kernbereichen, das muss man auch dazu sagen. Und auch inhaltlich hat es natürlich Zugeständnisse gegeben, zum Beispiel die EU-Agenten dann noch der ÖVP zu überlassen, die Kulturagenten der ÖVP zu lassen. Also im Grunde hat man da schon, wenn die ÖVP von Macht raus spricht, dann ist sie dem selber erlegen.
Aber trotzdem, es bleibt ja sozusagen der sehr, sehr unangenehme Nachgeschmack für alle FPÖ-Wähler. Man hat sich eigentlich auf Schwarz-Blau gefreut, man hat auf Blau-Schwarz gehofft. Viele haben einen Volkskanzler Kickl ja eigentlich indirekt gewählt und jetzt ist alles schiefgegangen.
Ich würde nicht davon sprechen, dass es schiefgegangen ist. Und der Herbert Kickl hat es in seiner Pressekonferenz auch gesagt. Ja, die Menschen haben 5 gute Jahre mit einem Volkskanzler Herbert Kickl gewählt, da bin ich bei Ihnen. Ja. Die werden auch kommen, nur nicht gleich morgen.
Naja, also bitte, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag können wir eigentlich in der Situation, in der Österreich jetzt ist, nicht wirklich
warten. Na, warten Sie mal auf nächste Woche, Herr Fellner.
Ich bewundere Ihre Ruhe und Gelassenheit, die Sie und der Herr Kickl da an den Tag legen, in einer Situation, wo bei uns die Hütte, sprich das Land, brennt.
Ja, das haben aber wir nicht angesteckt, das Land, sondern das waren die Schwarzen
und
die
Grünen gemeinsam. Sie hätten sie erlöschen sollen und plötzlich sagen Sie, die Feuerwehr macht Mittagspause.
Nein, das ist so nicht. Wir haben, wie gesagt, wir waren willens, weiter zu verhandeln. Die ÖVP hat dreimal die Strategie gewechselt und im Prinzip auch verzögert. Denn ich sage Ihnen eines, zuerst haben wir die eine Woche verhandelt, um das Budgetdefizit, also das
Budgetdefizitverfahren
wegzubekommen.
Ja,
genau. Ja, auf mehreren Ebenen, sogar in der Steuerungsgruppe und in den Fachverhandlungen.
Genau.
Also. Und da hat man zuerst gesehen, dass sie sehr dringend, weil der Termindruck der EU da war, dass sie da dringend dieses Budget sanieren wollten.
Das haben wir in einer Woche geschafft.
Ja. Sind wir in die inhaltliche, in die inhaltlichen Verhandlungen reingegangen. Und da hat die ÖVP erstens einmal lauter Spalter hineingesetzt, wie den Herrn Mara von der Wirtschaftskammer, die Frau Raab als Ministerin, die sich eigentlich für das Ministerium gar nicht mehr interessiert und Medien auch nicht reformieren wollte, und ein paar andere Spaltbildchen. Und ich sage Ihnen eines, ich glaube tatsächlich, dass Sie jetzt gerade wieder die ehemaligen engen Vertrauen von Sebastian Kurz da betätigen, ja, dass es gar nicht das Ziel war, diese Verhandlungen zu einem Erfolg zu bringen. Und jetzt sitzen eh wieder alle da. Na, der Herr Mara sitzt wieder bei den Verhandlungen, der Herr Steiner, der ehemalige Berater von Herrn Kurz, hat eine tragende Rolle bekommen, der Herr Fleischmann ist wieder da, der Herr Frischmann ist wieder da. Also weiß nicht, die versuchen da jetzt gerade irgendeine Sebastian Kurz 2.0 zu inszenieren, wenn Sie mich fragen.
Und wie glauben Sie, weil Sie sind da ein Insider, Sie haben immer ein sehr gutes Gefühl, wie glauben Sie, dass dieses Sebastian Kurz 2.0 ausschauen soll? Naja. Sollte jetzt Kanzler noch werden auf die Schnelle bei Schwarz-Rot, oder sollte es scheitern und gehen wir dann in Neuwahlen mit dem Sebastian Kurz 2.0, oder sollte Herr Stocker das mit 2 Jahren machen und dann kommt Kurz 2.0?
Also ich bin bei der letzten Variante. Ich glaube, der Herr Stocker hat nichts anderes, keine andere Aufgabe, außer Strohmann zu sein. Ja. Für den Herrn Kurz, der zwingt jetzt einmal die vollkommen willenlose SPÖ in irgendein Regierungsabkommen hinein. Ja. Dann wird der Stocker das bis zu seinem 70. Geburtstag machen, der ante Porta steht, und würde sagen, ich gehe in Pension, Sebastian, bitte geh du voran. Also so eine Rochade kann ich mir schon vorstellen. Gesetzt den Fall, dass man überhaupt was zusammenbringt, und gesetzt den Fall, dass unser Neuwahlantrag nächste Woche nicht durchgeht.
Jetzt angeblich ist es ja so, dass die morgen ihre Einigung präsentieren und dann mit den eigentlichen Verhandlungen starten sollen und dann bis 26. Februar nächsten Mittwoch fertig sein wollen.
Das ist ein ambitioniertes Programm. Bin gespannt, wie man die Forderungen des Herrn Babler dann einmal zuerst in eine deutsche Reinschrift einmal bringen kann. Ja. Ja. So formuliert, dass es erstens verständlich ist und zweitens einen Sinn ergibt. Ja. Dann bin ich gespannt, was die ÖVP dort wieder alles auf Rot stellen wird. Die waren ja die Rotsteller schlechthin. Vielleicht gefällt das der ÖVP, der SPÖ, kann schon sein. Ja. Aber ganz ehrlich, vom Ablauf her und dann von der Befassung der Gremien her und so weiter, ist das ein sehr ambitionierter Zeitplan, der
aus meiner Sicht nicht funktionieren kann. Also bis 26. Februar werden die nicht fertig sein, ist einmal Punkt 1.
Ich glaube nicht.
Werden Sie überhaupt auf einen grünen Zweig kommen? Glauben Sie, wird es Schwarz-Rot geben?
Ja, ich halte das in vielen Bereichen für strittig. Ich meine, was wird denn der Herr Babler jetzt machen? Wird er einen Bauchfleck hinlegen mit der Bankenabgabe zum Beispiel? Oder wird es eine Bankenabgabe light geben? Was wird mit der Vermögensteuer sein? Was wird mit der Erbschaftssteuer sein? Dieses ganze SPÖ-Bürgerbelastungspaket, das da geplant ist, schluckt es die ÖVP einfach so? Das glaube ich nicht. Ja. Vor allem jetzt, wo sie sich wieder Seniorpartner gegenüber dem Juniorpartner SPÖ gerieren. Ja. Dann hat man diese ganzen Kommunisten von Babler ohnehin auch im Nationalratsclub drinnen sitzen. Das ist die Liste.
Kommunisten?
Naja, also Marxisten natürlich. Ja. Die hat man ja handverlesen dort hineingesetzt bei der Nationalratswahl. Das ist ja der Babler-Fanclub. Ja. Also wie er die sozusagen wieder in Richtung der ÖVP trimmen will, ist für mich auch noch eine Frage. Das Ganze mit einer Stimme Überhang. Ja. Wenn der berühmte Burgenländer am Klo ist, dann bringe ich den nicht einmal ein Budget zusammen. Ja. Also das ist ja alles von Unwägbarkeiten da besetzt, ja, die ja abenteuerlich sind.
Sie geben dieser Koalition Schwarz-Rot keine Chance.
Da kann man nicht vorstellen, dass das was Dauerhaftes wird, sollte es überhaupt zustande kommen.
Und jetzt haben Sie irgendwie die Hoffnungslosigkeitsvariante, weil die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, dass Sie nächste Woche im Nationalrat einen Neuwahlantrag, vermutlich eh genau an diesem 26. Februar, wo ja die nächste Sitzung ist, oder?
Ja, genau, so haben wir ja angekündigt.
Dort wollen Sie einen Neuwahlantrag.
Da wird es einen Neuwahlantrag geben und einige andere auch. Da werden
sie und den machen Sie auf jeden Fall, oder den machen Sie nur, wenn die bis zum 26. keine Einigung
haben? Den machen wir auf jeden Fall, denn es kann ja nicht sein, dass man Wahlergebnisse nur mehr ein bisschen als Folklore darstellt. Also die Bürger dürfen zwar zur Urne schreiten, können sich auch was wünschen, kriegen aber dann trotzdem immer was anderes. Ja. Und wenn man den Parlamentarismus und die Demokratie, die da immer beschworen wird, wenn man das wirklich lebt, ja, dann muss man zu dem Schluss kommen, nach der dritten Runde, die ergebnislos verläuft, also muss der Wähler seinen Wunsch konkretisieren. Und ich hoffe dann tatsächlich, dass die anderen Parteien nicht sich zusammenhängen und schauen, dass sie das Elend da irgendwie über die Ziellinie bringen.
Also Herr Hafendicker, Sie wissen, ich schätze Sie sehr und das beruht auf Gegenseitigkeit. Trotzdem muss ich die unverschämte Frage stellen. Für wie blöd verkaufen Sie und der Kiki eigentlich unsere Zuschauer und die Wähler, wenn Sie jetzt sagen, jetzt müsst ihr noch einmal wählen gehen, nachdem Ihr gerade gewählter Volkskanzler gerade die Koalition gecrasht hat? Was soll denn der dann für eine Regierung zusammenbringen nach einer Neuwahl? Also soll sie denn ändern nach dieser Neuwahl?
Erstens einmal die Köpfe und die Personen. Und Herr Fehlner, das möchte ich festhalten und ich schätze Sie auch sehr. Aber jetzt uns die Schuld dafür zu geben, dass es nichts geworden ist, ist natürlich arg. Warum hat sich die ÖVP nicht bewegt? Warum hat der Herr Bundespräsident, so hat sie gestartet, nicht von Haus aus dem Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag?
Auch nichts gehen.
Warum hat uns die ÖVP hinters Licht geführt und die Budgetzahlen erst 3 Tage nach der Wahl präsentiert?
Das ist
eine Wählertäuschung gewesen, auch noch gesagt. Und ganz ehrlich, wenn man mit dem Wissensstand von heute noch mal in Wahlen hineingeht, weil die ÖVP, der einzige Grund, warum Koalitionsverhandlungen bis jetzt gescheitert sind, hat 3 Buchstaben, ÖVP. Das hat bei der Dreierkonstellation nicht gepasst, das hat bei uns nicht gepasst, vielleicht hinterfragt irgendwann einmal jemand die ÖVP, das wäre mal sinnvoll. Ja. Die spielen sich auf als eine ÖVP, die noch immer die Prozente von Sebastian
Herr Hafendicker, bitte erklären Sie unseren Zusehern, welchen Sinn soll es haben, jetzt Neuwahlen zu produzieren, nachdem Ihr Volkskanzler gerade die Regierungsverhandlungen gecrasht hat? Der crasht ja die nächsten wieder, weil mit wem soll er denn verhandeln, also mit der ÖVP?
Ich bin überzeugt davon, dass es dort neue Gesichter geben wird. Es gibt auch schon Signale von der SPÖ, dass man im Fall von Neuwahlen und einem Ersatz der Babler-Truppe vielleicht auch einmal miteinander reden sollte. Ich glaube sogar, der Josef Czap hat das schon für einen Fehler gehalten, dass man sich immer nur der ÖVP ausliefert. Das ist ja das gleiche Problem umgekehrt. Es könnte neue Konstellationen geben, wenn die FPÖ ausreichend stark wird, dann kann man vielleicht sogar mit den Neos reden und dann gleich mal die Kammern abschaffen.
Also Sie hoffen auf den lieben Gott und Neuwahlen?
Na, ich bin überzeugt davon, dass der Wähler seinen Wählerauftrag konkretisieren wird. Ja. Und noch einmal unterstreichen, liebe Systemparteien, lieber Herr Bundespräsident, wir wollen einen Bundeskanzler, Herbert Kickl, haben. Und wenn das jetzt zu wenig deutlich über die Rampe gekommen ist, dann wird das bei Neuwahlen dann noch einmal genauer definiert
werden. Sie wollen
werden.
Tatsächlich dem Land noch einmal Neuwahlen antun? Wir sollen den ganzen Plätzen nur einmal machen.
Das will keiner, aber wenn sich die ÖVP nicht bewegt, wird kein Weg dran vorbeiführen.
Gut, das war Hafendicker die erste. Wir gehen in eine ganz kurze Werbepause und dann müssen wir natürlich darüber reden. Hat Herbert Kickl nicht zu früh das Handtuch geworfen? Denn sollte jetzt nicht eine schwarz-blaue Regierung eigentlich was am Asylsektor tun? Wir sind gleich wieder da.
Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
So, und während alle schon aufs Duell Westenthaler gegen Czap warten, heute ja besonders spannend bei all dem, was es zu diskutieren gibt, haben wir noch eine spannende Runde mit dem blauen Generalsekretär Christian Hafendicker hier, der uns schon erklärt hat, alles läuft auf Neuwahlen hinaus, seiner Meinung nach. Und nächste Woche gibt es einen Antrag dazu im Parlament. Und jetzt aber bitte die Frage. Also, dass der Kickl meiner Meinung nach viel zu früh hingeworfen hat, ist meine Meinung, nicht Ihre. Sie sagen eben, ist gar nichts anderes übergeblieben, dem armen möchte gern doch nicht Volkskanzler. Aber die Frage stellt sich ja, Herr Hafendicker, hätte Kickl auch hingeworfen, wenn dieses unglaublich tragische, fürchterliche Attentat von Villach eine Woche früher passiert wäre und wenn man die Dringlichkeit von Asyl und Grenzschutzmaßnahmen und Abschiebemaßnahmen vielleicht etwas dringlicher gesehen hätte, als man sie noch vor 10 Tagen gesehen hat.
Herr Fehlner, zuerst einmal müssen wir uns darauf einigen, haben wir jetzt zu lange verhandelt oder zu kurz? Da sind Sie jetzt, haben Sie sich selber jetzt widerlegt. Also hätte er jetzt sitzen bleiben sollen und warten, bis sich die ÖVP bewegt?
Ich habe gesagt, er hätte nicht hinhauen sollen. Das ist meine Meinung. Das ist auch die Meinung vieler Ihrer Wähler. Ja?
Nein, das sehe ich genau anders. Also wir bekommen sehr viele Nachrichten und die sagen genau das Gegenteil. Die haben gesagt, lasst euch nicht von der ÖVP über den Tisch ziehen. Und das hätten die nämlich versucht.
Okay.
Aber zu dem tragischen Ereignis.
Entschuldigung, wir wissen doch beide, dass Politik ein Kinderfrühstück ist. Und da darf man doch nicht so empfindlich sein wie der Herr Kickl, dass man gleich zum Weinen anfängt, sondern da erwarte ich mir von jemandem, der FPÖ-Chef ist, schon ein bisschen ein Fighter und eine Kämpferqualität.
Wissen Sie, wer fast geweint hat? Das war die Verhandlungsmannschaft der ÖVP, wie wir gesagt haben, dass das Innenministerium nicht verhandelbar ist. Ja? Und die gesehen haben, dass es das nicht funktionieren wird. Da sind denen die Tränen in die Augen standen. Ich kann Ihnen das nur einmal so nebenbei sagen. Ja?
Da muss das aber ein bisschen sagen. Kämpferqualitäten hätte ich mir schon erwartet von Ihrem Volkskanzler.
Ja, aber nicht, dass der gleich zu heulen anfängt. Wie lange sollte man da jetzt über den heißen Brei herumreden? Ne? Das ist also jedenfalls ein Thema, das am Tisch gelegen ist, das wir klar definiert haben, auch im Wahlkampf und so weiter.
Aber jetzt haben wir Villach. Jetzt haben wir diese unglaublich tragische Situation. Und genau jetzt wird es Blau-Schwarz nicht geben.
Ja, schauen Sie, also erstens einmal ist das wirklich ein Ereignis, das uns alle schockiert hat, ja, und wo man auch kein politisches Kleingeld macht, wie es die ÖVP jetzt will, nämlich gleich diese Massenüberwachung der Bevölkerung und so weiter und so fort. Ja. Also das hätte an der Sache wahrscheinlich nichts geändert, außer den Umstand noch einmal sichtbar gemacht, dass die ÖVP-Innenministerium nicht kann. Es gibt eine Verkettung von Ereignissen in Villach, wo ich in Wirklichkeit und hier ganz klar sage, dieser Terroranschlag wäre zu verhindern gewesen, wenn das ÖVP-geführte Innenministerium funktioniert hätte.
Und zwar?
Naja, schauen Sie, dieser Attentäter ist zum Beispiel nach Deutschland gereist, dort mit falschem Pass aufgegriffen worden. Ja? Interessant, der ist dort angezeigt worden, hat eine Gerichtsverhandlung gehabt und so weiter. Gleichzeitig hat man aber herausgefunden, dass dieser Attentäter offenbar in Österreich schon irgendwie erkennungsdienstlich behandelt wurde, weil man hat ihn ja wieder zurückgeschrieben. Wenn er nicht weiß, wo er herkommt, kann er ihn auch nicht zurückschieben. Ja? Dann läuft das in der Regel so ab. Ja? Da kommt einer mit einem gefälschten Reisepass. Ja? Der wird dann von den deutschen Behörden, den österreichischen Behörden wieder übergeben. Bei uns hat er überhaupt weiterhin unangetasteten Asylstatus und so weiter. Dann darf er in die ganze Welt reisen, obwohl er Passfälscher ist. Ja?
Das hätte nicht passieren dürfen.
Na, da hätte er doch bitte in Zusammenarbeit der Behörden hätte der mal auffällig werden müssen. Dann fährt er wieder nach Deutschland zurück, sitzt dort noch eine Ersatzfreiheitsstrafe ab für dieses Passvergehen. Ja. Mhm. Und solche Leute sind nicht am Radar unserer Behörden.
Ein Behördenskandal. Wer hat versagt? Das Innenministerium?
Das Innenministerium in Kombination mit den deutschen Behörden. Also wir wollen da zwar Rasterfahndungen über die ganze Bevölkerung drüber legen, wenn es auch der ÖVP geht, ja, die wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsprogramme vom Herrn Kurz verkaufen möchten oder ankaufen möchten über unsere Steuergelder.
Er war ja gerade bei uns zu Gast. Ja. Wir gratulieren ihm immer.
Ja, das ist jetzt eine Milliarde Euro schwer, also herzliche Gratulation. Ja. Aber jetzt im Ernst, also dass nicht einmal zwei Behörden, ja, die deutschen und die österreichischen, die sogar noch die gleiche Muttersprache sprechen, ja, in der Lage sind, einen dermaßen auffälligen Menschen einmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
Sie sagen, der war auffällig.
Nein, Entschuldigung, wenn ich mit einem gefälschten spanischen Reisepass irgendwo hinreisen möchte, ja, dann stelle ich mir schon mal die Frage, wenn ich jetzt noch irgendwie nicht weiß, ob sein Mitbewohner, wo der überhaupt verblieben
den
ist.
Den hätte man gar nicht mehr nach Österreich aufnehmen dürfen.
So. Naja, zumindest einmal also wirklich schwer prüfen und dann heimschicken. Ja. Na sowieso, weil wenn jemand seine eigene Identität verschleiert mit einem gefälschten Pass, dann muss ich schon mal die Frage stellen, was führt der eigentlich im Schild? Ja. So, das hat man alles übergangen.
Das war der erste Behördenskandal, der zweite. Sie haben gesagt, mehrere.
Naja, das sind also diese ganzen Verkettungen. So, dann kommt der nochmal nach Deutschland, ja, wo er weggewiesen worden ist, sitzt dort eine Gefängnisstrafe ab, weil er diese Strafe nicht bezahlen konnte. Ja. Das Ganze übrigens unter der Bundesbetreuung, unter den Augen der Bundesbetreuung. Also sollte eigentlich wissen, wo meine Schützlinge, die Herrn Asylanten, herumkugeln. Ja. Der geht also als aufrechter Asylwerber in Österreich mit einem Titel, Aufenthaltstitel, geht er nach Deutschland ins Gefängnis. Und das interessiert keinen Menschen, was der da so treibt. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Leute schon mal habe, und das ärgert mir als nächstes, ja, bevor ich diese Massenüberwachungen mache, die der Herr Kahner da jetzt haben
Die möchte, wollen sie nicht.
Die wollen wir überhaupt nicht. Das ist eine Rasterfahndung, da wird die rechtschaffende Bevölkerung wieder kriminalisiert. Ja. Nur weil man da Leute finden will, die noch dazu Einzeltäter sind.
Ja, nur Syrer und Afghanen.
Naja, verwechseln man die Messenger-Kontrolle nicht mit diesen, wie hat er das genannt, mit diesen anlasslosen Kontrollen. Ja.
Genau.
Die anlasslosen Kontrollen halte ich auch für gefährlich.
Auf Syrer und Afghanen fokussiert sein.
Naja, und das nächste Mal dann auf Brillenträger, dann das nächste Mal auf Corona-Maßnahmen entgegen und dann vielleicht auf Freiheitliche oder sonst was. Da öffnet man die Büchse der Pandora. Man hätte die rechtlichen Möglichkeiten nutzen sollen, die man schon hätte. Es braucht in Österreich einen Anlassfall. Ja? Oder man muss einen Verdacht schöpfen. Nicht? Dann kann man sowieso ohnehin Überwachungen stattfinden lassen. Schaut man mal, in welche Moschee geht der. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit seinem Handy auf TikTok radikalisiert, so lange, bis er dann mit dem Messer ausrückt. Ich glaube, der muss irgendwo einen Auftrag bekommen haben. War es in einer Moschee? Wissen wir, wo der Herr überhaupt hingereist ist, seit er bei uns als Land war? Ja, viele fahren überhaupt wieder heim auf Urlaub und so. Ja. Also all diese Dinge muss man schon im Fokus haben. Und die braucht nicht die ganze Bevölkerung untersuchen und die anlassbezogenen Geschichten da
auch
nicht.
Sie sagen, diese Geschichte des Villacher Attentats ist ein Behördenversagen und ein Innenministerversagen. Das behauptet.
Selbstverständlich. Und das ist genau analog zum Terroranschlag in Wien, wo er Österreich sogar wirklich live davon berichtet hat. Einfach deswegen. Was war der Grund für Wien? Da hat man ja um den heißen Brei herumgeredet. Ja. Da gab es eine E-Mail des slowakischen Geheimdienstes, wo die vor diesen Anschlagsplänen gewarnt haben. Ja. So, unsere Beamten waren nicht in der Lage, ÖVP-geführten Beamten, wohlweislich gesagt, mit dem ÖVP-Geheimdienst dazu, eine E-Mail zu öffnen und die Warnung vor dem Terroranschlag zu lesen. Das hat Menschenleben gekostet. Und das gleiche Vorgehen in einer ähnlichen Ausprägung sehen wir jetzt in Villach. Da haben auch alle scheinbar sich beide Augen zugehalten und alles zulassen, was da gibt. Warum kriegt der Herr überhaupt innerhalb von 4 Monaten einen Asyltitel? Das ist das Nächste.
Genau. Ja. Gut.
Und also, jetzt reden, Entschuldigung, Herr Fellner, und bin fertig. Und jetzt reden wir darüber zur Beruhigung der Bevölkerung, dass er jetzt einen Asylaberkennungsverfahren bekommt. Entschuldigung, wenn ich darüber noch diskutieren muss, okay. Dann sieht man mal, in welcher Bananenrepublik wir gelandet sind.
Bananenrepublik.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, anders kann man es nicht bezeichnen.
Jetzt darf ich fragen, wie würden denn Sie diese Bananenrepublik reformieren? Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit das keine Bananen
ist? Es dürfte niemand da sein, der keinen Grund hat, da zu sein. Das heißt, dass diese grenzenlose Massenmigration, die Asylzahlen und die Zuwanderungszahlen, die in der ÖVP-Ära jetzt in den letzten 5 Jahren mit den Grünen gemeinsam in die Höhe geschossen sind. Ich meine, alleine Afghanen und Syrer, 80.000 in 2 Jahren. Das ist eine Stadt, die ist so groß wie St. Pölten, dass man so ein bisschen an Größenvorstellung hat, wer da alle gekommen ist. Also damit muss sofort aufgehört werden. Jeder, der da keinen Grund hat, da zu sein, hat abgeschoben zu werden. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Das würde die Last und den Druck von unserem Sozialsystem nehmen.
Das ist an allen Ecken und Enden gewünscht. Das Gesundheitssystem wäre entlastet. Jeder, der einen existierenden Asyltitel aufgrund des Assad-Regimes hat, der muss zurück.
Naja,
das würde auch den Fudora-Fahrer, den Helden von Villach, betreffen.
Naja, wenn der
hat einen Asyltitel aufgrund.
Wenn der Fudora-Fahrer dort mitgefeiert hat mit den Syrern vor dem Parlament, wo man gleich Raketen abgeschossen hat und so weiter, weil man sich gefreut hat, dass dort jetzt der Gottesstaat ausgerufen wird, dann kann der Fudora-Fahrer auch gleich mitfahren. Ja? Selbstverständlich.
Gut, also Sie sind der Meinung, alle Syrer, die einen Asyltitel haben, der auf dem Assad-Regime beruht, das es ja nicht mehr gibt.
Ja, da ist ja der Asylgrund weg, ne?
Ja, die gehören dann abgeschoben.
Ja, selbstverständlich.
Das ist ja der Großteil dieser 80.000.
Ja. Genau. Und die haben sich alle furchtbar gefreut vom Parlament. Ich habe aber nicht gesehen, dass am Flughafen in Wien schon die Schlangen stehen, dass die alle heimfliegen wollen.
Und Sie glauben, dass das durchzuziehen, dass man das durchführen könnte?
Naja, genauso
wie Sie würden es schaffen, 80.000 Syrer abzuschieben, so mir nichts, dir nichts.
Naja, Herr Fellner, schau, das kann man erstens mit Anreizen machen und zweitens nochmal. Also wenn eine Behörde feststellt, dass es einen Asyl- und einen Fluchtgrund gibt, dann muss die gleiche Behörde auch feststellen können, dass der nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Das kann ja nicht auf Lebenszeit so ausgesprochen werden. Und dann muss man das einmal in geregelte Bahnen bringen. Jedenfalls dafür danach trachten, dass überhaupt keiner mehr aus sicheren Drittstaaten überhaupt nach Österreich kommen kann. Das heißt, da kann man in der Regel nur mit dem Fallschirm abspringen.
Das ist Ihre Festung Österreich.
Das ist die Festung Österreich, von der wir gesprochen haben. Und das ist ja auch.
Und jetzt muss ich dazu sagen, da bauen jetzt immer mehr Staaten, Sie verfolgen das ja auch sicher mit großem Interesse, sehr aufwendige Grenzschutzeinrichtungen, Zäune. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel, wo eine Nachbarstadt von uns um mehrere Milliarden so einen Zaun errichtet. Ja? Wäre das auch Ihr Ziel gewesen, zur Festung Österreich so einen Zaun zu machen, wie er jetzt rund um Österreich teilweise in Nachbarstaaten entwickelt wird? Und wäre es auch Ihr Ziel gewesen, wieder Grenzkontrollen einzuführen?
Naja, so wie es die Bundesrepublik Deutschland jetzt auch für sich selbst als möglich erachtet,
dass das funktionieren kann. Zum Beispiel gegenüber Polen, ne?
Ja, also dort schreitet die EU auch nicht plötzlich Alarm, wenn das passiert. Ne? Das ist ja alles in Ordnung, wenn es die Deutschen machen. Nicht? Und ganz ehrlich, natürlich, ich meine, fahren Sie mal über unsere Ostgrenzen, da fahren Sie dort vorbei und schauen Sie mal, was dort alles aus den Stauden heraushupft. Ja? Da ist ja ein reger Grenzverkehr nicht abseits von der Straße, das ist unglaublich. Ja? Das heißt also, jedenfalls wäre es wichtig, dass man die Grenzen wirklich auch mit Personen, mit Sicherheitspersonal schützt und dann natürlich die zusätzlichen technischen Einrichtungen, wie auch immer die ausschauen mögen, dazu auch zur Verfügung stellt. Keine Frage.
So, das wird man wohl Autos machen erkennt, müssen. Die keine Wiener Autos sind oder keine österreichischen Autos.
Naja, da gibt es übrigens sehr gute Konzepte. Eins wird gerade bei der ASFINAG getestet. Ja. Es gibt so eine Art Bodyscan, ich sage es jetzt vereinfacht, ja, für Fahrzeuge. Also der fährt dort vorbei, wird durchleuchtet und sieht man, sitzen da hinten welche auf der Ladefläche drauf. Ja. Das rastert auch gleich das Kennzeichen, schaut, wo der hingefahren ist, hat der überhaupt irgendwelche Transportgenehmigungen und so weiter. Das sind alles Dinge, die könnte man technisch machen.
Das hätten Sie gemacht.
Ja, selbstverständlich. Also das ist ein ganzer Kanon von Maßnahmen.
Das Konzept der Festung Österreich durchgeführt,
was wir sagen, das meinen wir auch.
Einem Grenzzaun, wie es die Ungarn und die Slowakei und so zum Teil derzeit
machen. Machen wir es halt am Grenzzaun fest. Ich habe gesagt, egal wie das jetzt ausschaut, dass wir technische Mittel brauchen, um natürlich die Überwachung der Grenzen durch Personen zu unterstützen. Ganz klar.
Gut. Das heißt, Es muss ihnen ja das Herz brechen, dass das jetzt alles nicht kommt. Sondern nur sehr, sehr eher verbindliche Formulierungen in dem schwarz-roten Koalitionspapier.
Ja, das würde ein Allerweltspapier werden. Davon bin ich überzeugt. Dann werden wir schauen, wie lange das Ding halt so hält, ob so es überhaupt zustande kommt. Ja. Und da bin ich nochmal bei dem, was Herbert Kickl gesagt hat. Ja. Auch die Festung Österreich wird kommen, heute halt nicht gleich, sondern ein bisschen später.
Und wenn jetzt schwarz-rot scheitern sollte, weil man sich über das Innenministerium und Finanzministerium wieder nicht einigt, werden Sie dann Ihrem Chef, Freund, Ihrem weinenden Herbert Kickl sagen,
Sie mit Ihrem Weinen
immer, probier's noch einmal?
Nein, ich glaube, dann, ich mein, wir sind ja nicht da, um irgendwelche Ehrenrunden zu drehen. Ja. Das ist genau der Punkt.
Aber das von dem Land braucht die Regierung, sind Sie mir nicht besser. Also ja, wenn Sie jetzt vorhaben, dieses ganze Theater mit Neuwahl und dann wieder mehrere hunderttägiger Regierungsbildung noch einmal durchzuziehen, dann ist das ja für den Standort Österreich nicht gerade rasend spannend, oder?
Ja, würde mich dann interessieren, was der Herr Kurz dazu gesagt hat. Ja. Weil nochmal die Schuld für den Zustand, den wir haben, der ist aus allen Seiten bei der ÖVP zu suchen. Das muss man ehrlich einmal sagen. Und wie viele Ehrenrunden brauchen wir noch? Dann sagen sie dann wieder, jetzt verhandeln wir weiter, jetzt dauert es wieder zu lang, ja, und so weiter.
Nein, also aber wenn, die Neuwahl ist eine Ehrenrunde, da sind wir uns einig, oder?
Naja, eine notwendige offensichtlich, wenn sich die ÖVP nicht einmal von ihrem Besitztumsdenken und Besitzstandsdenken trennen kann.
Und wenn jetzt schwarz-rot kommt, so wie es ausschaut, was wird die FPÖ dann tun? Zuschauen? Weinen?
Zuschauen, weinen, das ist, glaube ich, nicht das, wofür wir bekannt sind, sondern wir sind eine sehr, sehr starke Parlamentsfraktion, die stärkste mittlerweile. Wir stellen einen Parlamentspräsidenten. Wir haben sehr viele parlamentarische Mittel, von Untersuchungsausschüssen bis sonstigen Möglichkeiten. Also Sie werden wohl nicht glauben, Herr Fellner, dass jetzt die FPÖ tatenlos da sitzen wird und zuschauen wird, wie so schwarz und rot das Land fertig versenkt. Ja. Sondern wir natürlich auf all diese Maßnahmen achten, die da jetzt dann kommen sollen mit der Regierung, so sie zustande kommt. Das ist für mich nicht in Stein gemeißelt. Nur weil sie die jetzt irgendwie treffen und morgen eine Pressekonferenz abhalten wollen, ist noch lange nichts passiert. Ja. Da schauen wir uns das einmal an und dann schauen wir tatsächlich, ob die diesen Elchtest aushalten. Und übrigens ein Detail am Rande, finde ich auch witzig, weinen, weil sie dauernd von Weinen reden. Weinen tut wahrscheinlich jetzt gerade der Bürgermeister Ludwig in seinem Büro, weil der hat schon eine schöne Wahlkampagne gegen die FPÖ und gegen die ÖVP vorgehabt. Die kann er jetzt in den Gulli treten.
Vielleicht rettet er ja das Land.
Aber wer ist jetzt sein politischer Gegner im Wahlkampf? Also vielleicht hat der ein bisschen zu früh die Nerven geschmissen.
Gut, das war Christian Hafenegger bei uns. Das war die Aufwärmrunde für Ciao Westenthaler. Danke, Hafenegger, dass Sie heute das spannende Vorprogramm gemacht haben, nach unserem Erststar im Vorprogramm Sebastian Kurz. Und jetzt kommt der Höhepunkt gleich. Ciao gegen Westenthaler live bei Fellner Live.